Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Sportfreunde, freut euch auf eine neue Folge. Mein heutiger Gast ist Sebastian Hellmann. Wir sprechen über seinen Beruf als Fußballmoderator und die größten Unterschiede zu einem Fußballkommentator. Er verrät, wie er sich auf eine Sendung vorbereitet, welcher Fußballverein er im Herzen trägt und bei welchen Spielen es für ihn schwierig war, die reine Objektivität zu wahren. Und gegen Schluss der Folge kommen wir noch auf Fußballtrikots und ihre besonderen Geschichten zu sprechen. Seid gespannt! Viel Spaß mit der Sportsfreunde-Folge mit Sebastian Hellmann. Zur Info, die heutige Folge habe ich im Oktober 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Sebastian. Vielen Dank für deine Zeit nochmal und dass du hier bei Sportsfreunde, im Podcast Sportsfreunde dabei bist. Die erste Frage, ich habe schon gesagt, ist meist die gleiche bei allen. Was hat dich zu deinem Beruf Sportmoderator, Sportjournalist gebracht? Warum gerade dieser Beruf?
Also mein Vater war auch Journalist und der war aber in der Politik und bei der dpa, bei der Agentur, und hat auch für den Spiegel geschrieben. Und das fand ich immer super spannend, weil es gab nicht so feste Arbeitszeiten. Der hat immer viele Termine mit unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichsten Uhrzeiten. Und dieses Ungeregelte und dieses Neugierige, was er eigentlich den ganzen Tag hatte, jetzt nicht nur in seinem Job, sondern auch so, wie er durchs Leben gegangen ist, das hat mich echt fasziniert. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn man sowas später auch mal machen kann, dann wäre das gleich genau das Richtige. Und diese Neugier habe ich irgendwie geerbt, zum Glück.
Und hat der auch im Sportbereich gearbeitet oder war das anders, in anderen Bereichen?
Der hat ganz viel Politik gemacht, Kunst, Literatur, das waren so seine Geschichten. Aber er war dann in Bielefeld eben bei der dpa, und da war die Arminia, hatte auch gerade ihre großen Zeiten, und da kommst du dann natürlich und glücklicherweise um die Arminia nicht rum, deswegen hat er da auch dann auf Sport gemacht.
Und was hat dich dann zum Sport gebracht am Ende?
Ach, ich war immer ganz viel auf dem Sportplatz. Also ich kann mich jetzt, also ein Leben ohne Sport könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ganz früh angefangen, Fußball zu spielen, tausend andere Sachen gemacht und war nicht so toll in der Schule, bin dann zur Sporthochschule gegangen. Also Sport war immer ein Riesenthema und Fußball auch. Und am Ende habe ich das dann irgendwie zusammenbringen können. Das war für mich ein Riesenglück. Also das war wirklich so eine Fügung, dass das so zusammengepasst hat, über die ich sehr froh sein kann.
Also hast du ein Studium abgeschlossen oder wie bist du in den Beruf reingekommen?
Genau, ich habe Sport und Publizistik studiert. Schwerpunkt Publizistik an der Sporthochschule und bin dann zum WDR gegangen, in die Sportschau, 1990. Und habe da ganz viele Dinge kennenlernen dürfen, habe so ein bisschen Archiv gemacht und konnte überall mit hin mir die Produktion von Bundesligaspielen angucken und von ganz vielen anderen Sportarten. Und dann durfte ich dahinter weiterarbeiten in der Sportschau und für den Sport im Dritten, also für den DDR. Und da ging es so weiter. Also das hat alles gut gepasst.
Und der Fußball war immer der Sport, den du dann auch verfolgen wolltest, oder jetzt auch andere Sportarten geben, theoretisch, die dich interessiert?
Nee, ich habe auch Leichtathletik gemacht. Also meine Frau ist ja Leichtathletin, die ist Hochspringerin, die war bei den Olympischen Spielen. Und deswegen hatte ich auch immer eine ganz gute Sicht auf die Leichtathletik, weil das bei uns zu Hause natürlich dadurch auch ein Riesenthema war. Meine Mädels, die spielen jetzt beide Volleyball. Also es ist ein schönes Sportpaket bei uns.
Und dann, also Was fasziniert dich denn am Fußball jetzt an sich am meisten, dass du sagst, das ist meine Leidenschaft, da will ich, deswegen habe ich das jetzt, also mache ich das so lange schon?
Ja, eigentlich ist es, weil dieser Sport so simpel ist. Also er ist unter die wenigen Regeln, also jetzt lassen wir den VAR und so, lassen wir mal außen vor, aber es ist ein ganz simples Spiel. Und es ist nicht vorhersehbar. Es gibt ganz große Helden, es gibt ganz bittere Niederlagen und ich habe das alles begleiten dürfen. Ich habe ganz große Helden gesehen, ich habe ganz bittere Niederlagen gesehen und das ist ja da das so ein bisschen Brot und Spiele waren es früher und heute sind es die Fußballspiele, wo alle hingehen und das ist so eine Schnittmenge, die dann jeder hat, zu Hause, auf der Arbeit, bei den Freunden. Es ist immer irgendwie da und das finde ich so faszinierend. Also es ist gesellschaftlich so etabliert. Ich weiß, dass es auch viele Kritik gibt, dass der Fußball so groß ist, wie er ist. Aber er ist ja deswegen so groß, weil er so viele Menschen fasziniert. Und deswegen hat das auch alles eine Berechtigung, findet.
Hast du einen Club, den du früher favorisiert hast oder bis heute noch? Oder also Bielefelder Supporter?
Aber ja, Bielefeld.
Immer noch Bielefeld.
Ja, klar, da bin ich Mitglied. Ja. Da bin ich. Habe ich jedes Spiel gesehen früher, bin direkt daneben der Alm. Hieß ja früher, bin ich geboren und also der Bezug endet nie zu Arminia.
Und hast du da auch früher ein Idol gehabt oder ein Vorbild als Junge, als Kind, Teenager?
Nee, das eigentlich nicht. So, also ich fand die ganze Mannschaft toll. Wir hatten ja wirklich aber witzige Spieler damals, Pasi Rautiainen oder Olli Soaro, einen finnischen Nationaltorhüter, der ich glaube, ich möchte Ihnen jetzt gar nicht zu nahe treten, aber das war nicht einer der Besten der Liga, sondern eher in die andere Richtung. Total sympathischer Typ. Also ich fand diese Exoten fand ich schon immer toll.
Also ich kann mich erinnern, aus meiner Kindheit oder Anfangszeit, aus Bielefelder Zeiten, Arthur Wichniarek ist mir geblieben, David Odonko, der später Nationalspieler wurde, ne? Und so, also da sind schon gute Spieler rausgekommen aus Bielefeld.
König Arthur, der arbeitet jetzt fürs polnische Fernsehen. Den sehe ich jetzt in meinem Stadion. Ein Fashionista jetzt inzwischen. Also ganz schick gekleidet immer. Und ja, das war ein herausragender Spieler. Also ich meine, das waren ja alle da bei uns auf der Alm. Ne? Kessel King, die ganzen großen Clubs. Wir haben die Bayern schon von der Alm gefegt damals. Also es war alles dabei.
Ja, da kann ich an die Niederlagen kann ich mich teilweise schmerzhaft als Bayern-Fan erinnern, ja. Aber Bielefeld ist auch ein Verein, wo ich persönlich sage, sympathisiere ich mit, weil ich es auch sehr sympathisch finde am Ende des Tages. Hattest du beruflich ein Vorbild oder hast du es immer noch? Oder jemanden, wo du sagst, ey, der hat das so gut gemacht, das will ich auch mal so können?
Also ein Vorbild nicht. Ich fand die Leute, die sprachlich stark waren, fand ich immer sehr interessant. Also Marcel Reif hat uns ja damals, also den Tom Bartels, den Kommentator von der ARD und mich, zur RTL geholt. Das war 1996. Und der hatte und hat ja immer noch eine Art und Weise, Dinge zu beschreiben auf eine besondere Art, sodass sich jeder versteht, aber man immer noch so ein bisschen Hintergrundrauschen hat, dass immer noch was anderes so mitschlägt. Also man hört, was er gut findet, was er sehr gut findet und was er nicht so gut findet. Und hat teilweise sehr pointierte Formulierungen, wo man wirklich sagt, da muss man sprachlich schon sehr gewandt sein, sehr schnell im Kopf. Also er hat auch den großen Vorteil, dass er viele Sprachen spricht, viele Kulturen kennt. Und ich finde, ihm ist es da gelungen, jetzt mit anderen Kollegen auch das auf ein gewisses Niveau zu bringen, was einfach spannend ist, zuzuhören. Also zur Fußball-Expertise hinzu habe ich Lust auf diese Sprache. Das ist so das, was mich fasziniert und an den Leuten würde ich nicht sagen, orientiere ich mich.
Ja, also es geht mir ähnlich. Also wenn ich so an das denke, ich habe ja relativ früh eigentlich für mich entschieden, ich möchte eigentlich in Richtung Sportjournalist, Sportkommentator, Moderator mal beruflich gehen. Bin jetzt ein bisschen in eine andere Richtung aktuell, aber Marcel Reif war auch einer von den Leuten, die mich einfach auch deswegen fasziniert haben, wie du gesagt hast, weil sie es so können, weil sie es machen, wie sie es können und so eben pointiert auch reden können. Und entsprechend war es auch sehr für mich eine Ehre, als er hier, also bei mir in diesem Podcast auch mal zu Gast war und ich mit ihm reden durfte. Und da habe ich auch gedacht, ja, Der kann wirklich was. Der hat auch richtig Lebenserfahrung und hat richtig was zu erzählen. Definitiv. Ja, wenn du jetzt, du bist ja jetzt schon seit längerem auch bei der, ich sag jetzt mal, Pre-Show von der Bundesliga-Konferenz von Samstag dabei. Wie bist du da hingekommen und was ist für dich der Hauptunterschied zwischen Kommentieren und Moderieren von so einer Geschichte?
Also ich bin ja seit 1999 bei Sky und habe erst Interviews gemacht und Filme und habe dann die Champions League moderiert und dann den Samstagnachmittag. Bin ja jetzt schon lange beim Topspiel. Und es gab bei uns ein paar Kommentatoren, die auch moderiert haben oder umgekehrt, ein paar Moderatoren, die auch kommentiert haben. Und ich finde, Kommentar ist nochmal eine ganz andere Weise, dieses Spiel zu begleiten, weil da kommentiere ich es ja, also im wahrsten Sinne. Da ist meine Stimme, meine Meinung, meine Expertise, meine Persönlichkeit schwingt da immer mit. Das ist spannend, aber ich habe gedacht, pass auf, konzentriere dich auf die Moderation, also auf die Menschen, die vorher was dazu zu sagen haben und in der Halbzeit und nachher, und versuche die mit kurzen pointierten Fragen dahin zu bringen, dass die anderen, die Zuschauer, eben Lust haben, sich das anzuhören. Und man kann eigentlich gar nicht sagen, was oder wo ist der Unterschied, weil das so voneinander entfernt ist, der Kommentar und die Moderation. Also was beide haben müssen, ist natürlich eine große Fußballexpertise. Vorbereitung ist extrem, wird auch immer mehr aufgrund der ganz großen Fußballwelt, 360 Grad auf allen Kanälen, 24/7 Fußball. Das muss ja erstmal alles zusammenhalten und zusammenbringen dann für eine Mannschaft oder für ein Spiel. Das ist schon eine Menge Holz. Und deswegen fühle ich mich da auf der Position sehr wohl und bewundere die Leistung unserer Kommentatoren oder insgesamt die Leistung der Kommentatoren. Und denke aber, dass ich da auf einem ganz guten Platz bin.
Wie bereitest du dich auf sowas vor, auf so ein Topspiel? Was gehört da dazu, bevor du dann da on air gehst?
Also wir haben ja montags immer unsere Auftaktkonferenz, wo immer ein bisschen zurückgeblickt wird und voraus. Also was machen wir jetzt zum Beispiel? Wir zeigen ja gerade diesen Podcast auch vor dem Spiel Bayern gegen Stuttgart. Telefonieren viel mit dem Umfeld, mit Menschen, die unmittelbar zu diesem Verein gehören. Wo sind die Themen? Wir sprechen die Analysen. Ich spreche mit Lothar Matthäus, mit Julia Simic, wie sie sich das vorstellen, wo sie sich einbringen können, und lese alles, was es gibt zu den beiden Vereinen. Wir haben ja noch einen Datendienstleister, die uns die ganzen Rahmenfakten liefern. Und dann ergibt sich so bis Freitagabend ein Gesamtbild mit dem Ablauf, der dann erstellt wird, zusammen mit dem Leiter der Sendung oder der Leiterin in diesem Fall. Und dann versuchen wir, eine gute Sendung zu machen.
Und gibt es Experten, Leute an deiner Seite, mit denen du besser, lieber so eine Sendung machst? Oder sagst du, ich stelle mich auf jeden ein und ist eigentlich im Prinzip egal, weil ich sie alle schon ein bisschen kenne?
Ja, gut, wir kennen jetzt schon viele, das ist richtig. Aber eigentlich ist jeder, der da ist, so stark in seiner Fußballexpertise, dass es mit jedem wirklich Spaß macht. Also der eine ist etwas extrovertierter, den anderen muss man ein bisschen anders befragen, damit er so ein bisschen aus sich rauskommt. Aber das ist ja dann auch wieder meine Idee, meine Neugier oder meine Leistung, die ich dann auch abliefern muss, damit die Leute eben so ein bisschen zum Strahlen und zum Glänzen kommen. Und das gelingt uns eigentlich immer ganz gut. Und je unterschiedlicher die Menschen sind, desto spannender ist es eigentlich auch.
Wie sprecht ihr euch ab, wenn jetzt irgendwas Zufälliges passiert, wenn irgendwas passiert, was Breaking News ist, oder wenn irgendwas nicht geplantes plötzlich in einer Sendung passiert? Also stellen wir uns mal vor, ihr seid mit in der Sendung und dann kommt die Klopp-Red Bull-Nachricht plötzlich dann und nicht an einem normalen Mittwoch. Wie würdet ihr dann, oder wie reagiert ihr bei sowas?
Also wir haben natürlich jetzt dann auch schon viel mit Klopp zusammengearbeitet. Also wenn wir jetzt dieses ganz konkrete Beispiel nehmen. Der war oft bei uns zu Gast, noch als Mainz-Trainer, als Dortmund-Trainer. Ich habe ihn in Liverpool besucht. Wir waren mal zusammen in einer Agentur. Also wir haben da schon viel Background-Wissen, was er für ein Typ ist, wie er tickt, warum er diesen Schritt dann vielleicht geht. Und dann hätten wir das natürlich in dem Fall mit Lothar Matthäus und mit Julia Simic oder mit Tabea, je nachdem, Tabea Kemmel, wer dann gerade bei uns ist, hätten wir das intensiv besprochen und jede Facette abgewogen. Ja? Also warum jetzt als großer Traditionalist, das war ja die Debatte jetzt in den letzten Tagen zu RB, was ich aber völlig okay finde. Also ich kann die verstehen, die sagen, warum eher so die Tradition und jetzt eben zu RB, also eine ganz andere, neue, aber auch sehr spannende Art, den Fußball groß zu machen. Ich habe da gar kein Problem mit. Und wir hätten dann versucht, die Zuschauer da auf den Stand zu bringen und hätten alles auf und runter diskutiert.
Das bringt mich gerade, weil du gerade gesagt hast, habe ich kein Problem mit, zu dem Grund, also zu der Frage, wie stehst du zu diesem Konstrukt Red Bull im, sag ich mal, nur im Fußball-Universum?
Wenn wir uns jetzt die Traditionsvereine angucken, sehen wir ja gerade, dass die es wirklich schwer haben, weil die Strukturen teilweise wirklich noch sehr kompliziert sind oder wieder kompliziert gemacht worden sind. Egal, ist es um Köln, Hertha, Schalke, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf ist gerade wieder auf dem besseren Weg und. Der HSV, das sind Vereine, die es schwer haben, schnelle, moderne Entscheidungen zu treffen, weil die Struktur ist, wie sie ist. Es ist auch gar nicht schlimm, nur jeder muss sich halt überlegen, was macht mich erfolgreich zu den Bedingungen, die heute gefordert werden. Und das können viele Traditionsclubs im Moment nicht. Und wenn ich jetzt RB sehe, was die oder Hoffenheim auch im Moment nicht so, aber auch schon zu anderen Zeiten, mit was für einer Kraft und mit was für einer Ideenkraft vor allem, die ihre Ziele verfolgt haben und auch erfolgreich geworden sind oder jetzt sind, das ist schon beeindruckend. Also man kann natürlich jetzt sagen, klar, also RB, Weltkonzern, Milliardenkonzern, großer finanzieller Background, stimmt alles. Aber am Ende müssen die natürlich auch liefern, die müssen erfolgreich sein, die müssen Spieler verkaufen, also Erlöse erzielen und. Das ist jetzt nicht oben in den Trichter, kommt immer Millionen von Euros und unten muss nichts rauskommen, ganz im Gegenteil. Ist jetzt für die Formel 1 auch. Von daher finde ich diese Idee und diesen Player, der da mitmischt und den Leuten und allen, den Fans und den anderen Vereinen auch zeigt, dass man auch von einer ganz anderen Seite kommen kann, finde ich total spannend.
Und ich meine, es ist ja auch bei den anderen, sind es ja auch große Konzerne, bei Leverkusen, Bayer, bei Wolfsburg, VW, bei Hoffenheim ist es ja am Schluss SAP mit Dietmar Hopp. Und im internationalen Vergleich, wenn man das internationale Vergleich mit Paris City, Manchester City und Co., haben ja auch relativ bis zu Staaten am Schluss als Geldgeber hinter sich. Und dann ist es ja verglichen zu dem nicht so dramatisch, oder?
Ja, aber also jetzt bei Chelsea und bei City muss man vielleicht noch eine Klammer drum machen, weil da spielt natürlich Geld gar keine Rolle. Ja, also da kommt das Geld oben rein. Und Chelsea hat jetzt, glaube ich, knapp 50 Spieler unter Vertrag. Und seit Todd Boehly da Chef ist, haben die, glaube ich, 1,4 Milliarden ausgegeben. Und ich jetzt möchte Chelsea jetzt nicht zu nahe treten. Ich erkenne da jetzt keine Struktur so richtig.
Bist du nicht der Einzige?
Das kaufen und wen die auch nominieren dürfen. Und ja. Da brauchst du noch deine Locals und keine Ahnung. Also da fehlt mir so ein bisschen die Grundordnung gerade. Also das macht nicht so viel Sinn. Also die machen das, weil es Geld haben. Und jetzt müssen wir natürlich auch mit dem Financial Fairplay immer aufpassen. Also die 115 Anklagepunkte gegen City, die sind ja auch viel diskutiert worden. Alle behaupten, keiner hätte irgendwie einen Fehler gemacht. Kann ich mir jetzt bei 115 Anklagepunkten eigentlich nicht vorstellen. Aber das ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also die haben einfach so viel Geld, dass es keine Rolle spielt. Die anderen Konzerne haben auch Geld, aber da spielt das Payback eben auch eine große Rolle. Deswegen muss man das so ein bisschen trennen, glaube ich.
Wenn jetzt RB vorhätte, bei DSC Arminia einzusteigen, wie würdest du das sehen?
Das ist eine schöne Frage. Da ist jetzt Dr. Oetker wieder drin. Also wir haben ja unseren Hauspatriarchen. Nein, also ich lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also die Vereine, die RB hat, sind ja bekannt. Das ist, ich glaube, die sind im Moment so weit voneinander entfernt, dass es abwegig ist, drüber nachzudenken. Aber wenn Red Bull sagen würde, das ist ein interessanter Verein für unseren Konzern und strategisch und geografisch eine gute Geschichte,
Also dann müsste Bielefeld oder sollte Bielefeld da keine große Überlegung anstellen. Das ist schon eine große Kraft, die den Verein dann unterstützen würde.
Bei uns in der Schweiz ist das ja auch schon mal diskutiert worden, als es mal so aufkam, dass der FC Zürich scheinbar in Verhandlungen oder in Kontakt mit RB gekommen ist. Und das ist nicht gerade auf helle Ohren oder hellhörig geworden bei vielen in der Schweiz, weil sie auch so traditionsreich sind. Auf der anderen Seite hast du in der Schweiz aber den FC Basel, der lange von Novartis, also ich sage jetzt mal plakativ gesagt, der Schweizer Pendant zu Bayer unterstützt wurde. Ist das manchmal so ein bisschen, ja, soll ich sagen, zweideutig oder zweizüngig gedacht oder zu kurz gedacht?
Ja, das finde ich schon. Also diese Tradition, jetzt gibt es ja diese Genossenschaftsideen auf Schalke und auf St. Pauli, das finde ich auch alles nachvollziehbar. Also da soll ja viel Geld auch erlöst werden durch die Anteile. Aber tja, ich bin auch Fußballromantiker. Trotzdem kann ich an den Dingen nicht festhalten, weil immer alles so bleiben soll oder muss, wie es früher war. Und ich finde, wenn du da eine gute Mitte findest, das Spiel steht ja über allem. Und wir haben uns ja eben schon darüber unterhalten, dass das nach wie vor recht simpel ist und dass es deswegen so schön ist. Und alles andere ist ein großes Geschäft geworden, von dem alle irgendwie profitiert haben. Natürlich die Spieler, die jetzt viel, 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 viel Geld verdienen, was auch okay ist. Die Sender haben viel Geld ausgegeben und geben immer noch viel Geld aus für Übertragungsrechte. Die Zuschauer haben tolle Stadien irgendwie, wo sie sich wohlfühlen. Da gibt es immer noch so ein paar Perlen, die jetzt St. Pauli oder Union Berlin, die dann nochmal die Romantik hochleben lassen. Ich finde diesen Mix okay. Und ich finde dieses, das können wir nicht machen, jetzt kommt der Teufel mit RB oder wie auch immer. Das finde ich, ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber ich bin da offener.
Was sagst du zu den Leuten, die, ich kenne auch einige aus meinem Umfeld, die sagen, die echte Bundesliga, die ist eigentlich in der zweiten Liga, weil die ganzen eigentlichen früheren Bundesligisten da unten spielen und oben in der Erstliga spielen jetzt nur noch Plastikvereine.
Tja. Sky hat die zweite Bundesliga ja auch, von daher haben wir alles.
So, dann spielt es nicht so eine Rolle, ne?
Ist schon eine spannende Liga, keine Frage. Und dann sind wir wieder bei der alten Diskussion, die wir gerade schon hatten. Also was macht die Mannschaften erfolgreich? Ich finde das immer noch sehr gut und erstrebenswert, dass wir den sportlichen Erfolg über alles stellen. Also wenn Kiel und Pauli eben aufsteigen, dann steigen sie auch. Auch wenn sie kleine Stadien haben und nicht das ganz große Potenzial, in den nächsten 10 Jahren vielleicht irgendwie international zu spielen. Aber dann ist es eben, die Spur qualifizieren sich sportlich, und dann ist es eben so. Und die anderen, die dann absteigen, wie Köln oder Hertha oder Schalke oder der HSV, sind dann eben sportlich nicht so stark wie die anderen, muss man akzeptieren.
Was ist oder war das für dich von der Atmosphäre oder vom Gesamtpaket schönste Stadion, wo du mal moderieren durftest oder sein durftest beruflich?
Also Bernabeu, da hatten wir mal ein Spiel gegen Schalke, da hat Leroy Sané so seinen ersten Auftritt gehabt, hat auch getroffen, genial gespielt. Das war schon ein außergewöhnlicher Fußballabend mit einer außergewöhnlichen Stimmung. Ich habe das neue Stadion jetzt auch gesehen, natürlich auch bombastisch. Also es gibt viele tolle Fußballstadien, viele tolle Fußballnächte. Das ist ja das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Wenn du das alles erleben darfst, in Liverpool oder in Old Trafford oder... Also es gibt einfach viele tolle Fußballmomente und es gibt nicht das Stadion irgendwie. Es gibt einfach, das sind so Reisen, so Fußballreisen, wo ganz viel auch zusammenkommen muss. Also für tolle Mannschaften, tolles Spiel, tolle Atmosphäre von den Rängen. Das ist ja auch unterschiedlich, manchmal von Woche zu Woche, ohne dass man wirklich benennen kann, woran das jetzt liegt. Aber also das Spiel ist mir noch nachhaltig in Erinnerung geblieben und dann noch Manchester United gegen Borussia Dortmund damals, noch mit Ottmar Hitzfeld und Jürgen Kohler, das war auch ein Fußball-Highlight.
Jetzt weiß ich gar nicht, ich muss kurz überlegen, hatte Sky das Finale de Rouen 2012 übertragen?
Ja.
Was ist das? Ich meine, das ist ja auch besonders, wenn so ein unabhängig von Bayern. Es könnte auch das Finale zu Hause im Pott von Dortmund sein. Aber wenn sowas, so eine spezielle Situation passiert oder so eine Konstellation, macht das auch was für die Leute rundherum, also für die Moderatoren, für die Experten? Ist das ein besonderes, sind das besondere Umstände dann für so ein Spiel? Ja, neben dem, dass es Finale ist?
Ja, total. Wir haben ja mit Franz Beckenbauer und Michael Ballack da oben gesessen und moderiert. Also Sky zu übertragen. Und die ganze Stadt war so aufgeladen. Champions League-Finale zu Hause mit den Bayern und. Und die ganze Stadt war in Bayern-Farben geschmückt und alle haben sich schon auf die Feier danach vorbereitet. Also das Spiel war eigentlich nur so eine Durchgangsstation, wo ich schon gedacht habe, gut, muss ja auch erstmal gewinnen irgendwie. Und dann kam es ja so, wie es
kam, ja.
Kommen musste. Ja, das war halt schwierig dann irgendwie. Und danach brach ja die große Fußballdepression los. Das war auch schon ein besonderer Moment. Wobei das auch wieder, da sind wir wieder bei unserem Thema ganz von Anfang an. Das ist eben auch dann dieses Verrückte beim Fußball, ne? Oder am Fußball. Es ist irgendwie alles klar. Bayern ist klar besser. Es ist irgendwie, jeder kann sich auf die Schulter klopfen. Es funktioniert. Es wird ein geiler Fußballabend. Am Ende siehst du da knapp 70.000 Trauernde, ne? Und die können alle nicht fassen. Und keiner weiß so richtig, warum es nicht funktioniert hat.
Ist das dann auch, als du bist ja auch Fußballfan und so, ist das dann vielleicht auch in dem Moment ein bisschen schwierig, den nötigen Abstand, die nötige Objektivität in solchen Momenten zu wahren? Oder also trainiert man das im Sinne irgendwo? Da kann man das überhaupt trainieren?
In so einem Moment objektiv zu sein.
Wenn wir jetzt alle sagen würden, wir übertragen Bayern gegen Chelsea, das Champions League Finale sind jetzt total neutral, das
würde dir keiner abnehmen.
Nee, also wir wollen natürlich schon, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Also jetzt gerade im Finale. Aber ansonsten sind wir da total objektiv. Also ich kann den Michael mit meiner Amelia, werde ich auch keinem, also es sind mir keine Übel, dass ich Fan von Amelia Bielefeld bin, also von einem Drittligisten. Obwohl, die haben ja so gar nicht so lange her in der ersten Liga gespielt.
Du kannst sagen, dann, lange
also her. Einmal Bielefeld gegen Bayern als Topspiel gemacht. Da muss ich dann auch, habe ich Bielefeld so ein bisschen die Daumen gedrückt, natürlich. Aber gut, gegen die großen Bayern darf man das ja auch. Nee, aber das ist schon, also wir sind eher neutral, aber bei so einem Finale sind wir natürlich dann schon pro Deutschland.
Gibt es so ein Interview aus deiner Karriere oder ein Gespräch, das so besonders war aus einem Grund, das dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, viele, aber dieses kleine Streitgespräch mit Rudi Völler als Roger Schmidt, das Stadion, das Spielfeld verlassen musste und nicht wollte und das Spiel unterbrochen wurde und ich dann nachher mit Rudi darüber diskutiert habe, was da gerade passiert ist, das war schon ein besonderer Moment. Es war sehr emotional, es war auch heiter. Am Ende ging es um Fußball und um Emotionen und um einen besonderen Moment, aber das ist mir schon hängen geblieben.
Du hast gerade jetzt schon gesagt, Rudi Völler und dann Rudi. Also ihr seid ja mit den allermeisten, gehe ich mal von aus, per Du, mit denen ihr redet. Ist das vielleicht auch ein, ich kann mir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen schwierig dann ist, die Distanz trotzdem zu wahren, wenn man eigentlich per Du ist vor der Kamera? Oder ist das nicht so das Problem?
Nee, das ist nicht so das Problem. Wir haben interessanterweise jetzt vor der Saison nochmal drüber gesprochen. Also duzen wir oder siezen wir? Macht es Sinn, wenn man jemanden, den man immer duzt, dann trotzdem sieht, weil wir zusammen in der Sendung stehen, also bei Sky, sind dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass das keinen Sinn macht irgendwie. Also wenn man jemanden duzt, so gut kennt, dann duzt ihn auch vor der Kamera. Und nee, also da gibt es immer noch genug Distanz, um dann auch Dinge zu benennen, die schlecht sind, Dinge zu benennen, die gut sind. Da spielt das Du dann keine Rolle, weil ja auch jeder weiß, was ihn erwartet, wenn er da bei uns am Tisch steht.
Gibt es etwas, wenn wir jetzt noch mal auf deine grundsätzliche berufliche Karriere zurückgehen, so ein bisschen, gibt es etwas, was du noch nicht erlebt hast, was du gerne noch erleben würdest in deiner beruflichen Karriere? Träume oder sowas?
Ja, Träume.
Hat jeder, ne?
Es gibt ja viele tolle Sportevents, wo man noch als Moderator arbeiten könnte, aber Ich bin jetzt, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich sehr gut. Ich durfte ja schon viele Sachen machen. Ich habe mal einen Super Bowl moderiert in Jacksonville. Ich war bei der Leichtathletik. Ich habe Tennis gemacht. Ich habe jetzt Fußball gemacht. Das Fußball-Endspiel Deutschland-Brasilien moderiert, damals in Yokohama und so. Also ich habe schon so ein paar Häkchen habe ich schon gemacht. Aber ich glaube, man sollte sich gar nicht so weit vorausgucken und sagen, was möchte ich alles noch machen. Ich glaube, also ich bin jetzt kein esoterischer Mensch, aber so ein bisschen an Karma glaube ich schon. Ich glaube, die guten Sachen kommen irgendwie, ne? Von alleine, mehr oder weniger. Und dann muss man sie genießen und gut machen und dann kommt das nächste Gute wieder. Also ich bin jetzt nicht jemand, der auch so eine Liste hat mit 10 Punkten, die ich unbedingt noch erledigen will. Ich mache das total gerne. Freue mich, dass es so ist, wie es ist und alles andere kommt. Was hängt denn eigentlich für ein Trikot bei dir da, dieses Rote? Ist das ein Bayern-Trikot oder was?
Das hier oben, ich habe ein paar Trikots. Das ist tatsächlich ein Köln-Trikot. Aber ich habe auch ein auf der anderen Seite quasi hier oben hängt ein Union-Berlin-Trikot. Und ansonsten hängt vieles von Bayern, logischerweise. Aber mit den beiden Trikots, das hat so eine Geschichte. Also in Köln, ich habe das T-Shirt gekauft, so ein, was war das, so ein gutes Jahr ungefähr, bevor ich ein Volontariat beim Express in Köln machen durfte, gemacht hat, 2 Jahre lang. Und das Union-Trikot, das habe ich mir gekauft, das hat sich vor mittlerweile auch schon wieder, lass mich rechnen, 3, 4, 7 Jahren, 4 Wochen Praktikum bei der Bild gemacht habe und da einen Mitpraktikanten mit kennengelernt habe, der riesen Union-Berlin-Fan war und sein Vater hatte Dauerkarten und ich habe gesagt, ja, also dahin würde ich auch noch mal gerne zu euch noch zu Union. An die alte Försterei und er sagt, hey, kein Problem, komm, ich habe noch ein Ticket, komm mit. Und dann haben wir uns das Trikot geholt und das erinnert mich, sind so 2 schöne Erinnerungen an die Zeiten, ja.
Ja, ja, sehr gut. Sehr gut.
Ja, ich glaube, da ist
also hier, also natürlich 1.
Siehst du die?
Da hinten, ja.
Genau, 1 von Arminia Bielefeld.
Ja. Oh, und 1 von Leipzig.
Als ich 50 geworden bin.
Oh, schön, ja.
Molly Chapsche, siehst du den Wilbel noch? Den habe ich von Pauli gekriegt, als ich ihn gesucht habe.
Ja.
Und dann habe ich noch dieses Pausentrikot von Leipzig. Finde ich auch cool.
Ja, das passt auch farblich schön.
Ja. Und hier ist noch, warte mal, wo ist denn hier meine Arminia? Die ist doch hier oben noch irgendwo. Hier, warte mal. Das ist das. Siehst du es?
Ja.
Das ist die ganz alte Arminia.
Oh, okay. Ja, cool.
Ja, mit Norbert Dronja und das war noch eine Mannschaft. Die Gruppe, herrlich. Naja, gut. Aber wir wollen nicht abschweißen.
Ja, alles gut. Ich bin auch, eben, wie gesagt, ich bin eigentlich wirklich Bayern-Fan seit ich ungefähr, ich glaube, das erste Spiel, was ich live geguckt oder was ich bewusst geguckt habe, war eins der traurigsten, 99.
Welches?
99, das Champions League-Finale.
Oh, da war ich auch.
Ja. Wie war das? Also wenn wir schon da gerade sind.
wie soll ich sagen? Also wir sind oben losgegangen, da haben die Bayern 1-0 geführt, sind in den Fahrstuhl und durchs Treppenhaus. Und mussten unten Interviews machen.
Ja.
Und der Rest ist ja bekannt. Als wir eben ankamen,
hat das sich ganz gedreht.
Und 2-1.
Ja. Und ja, das war, glaube ich, das erste Spiel, was ich bewusst geguckt habe. Und lustigerweise, ironischerweise, war auch das Spiel, was mich zum Fan gemacht hat. Zur Wahrheit gehört auch dazu, es hat auch einen Spieler gegeben, der mich so ein bisschen zu Bayern getrieben hat. Ich war schon immer ein Riesenfan aufgrund seiner Ausstrahlung. Von Oli Kahn, also von Oliver Kahn, weil der hat mir einfach als Typ, als Spieler so gefallen, weil mit seinen 2, also die beiden Zitate, die bleiben mir mein Leben lang, weiter, immer weiter und das ganze Stadion wird gegen uns sein, etwas Schöneres gibt es nicht. Das sind so 2, ich sag jetzt mal, Motivationsdinge, die mich auch durchs Leben begleitet haben. Hast du auch sowas, also irgendwie so eine Leitsätze oder sowas, die du in schweren oder schönen Zeiten mal genommen hast, irgendwie sowas in der Art?
Ja, eigentlich schon. Das sind eher so 2 Schlagworte. Neugier und Respekt. Das ist eigentlich, was mich so durchs Leben begleitet. Ohne Respekt, glaube ich, wird schwierig, was ja gesellschaftlich im Moment eh alles so ein bisschen schwieriger wird.
Na?
Man muss den Menschen immer auf Augenhöhe begegnen, damit man auch eine vernünftige Kommunikation erzielen kann. Und es ist eh alles emotional so aufgeladen, deswegen ist und Interesse halt. Du musst sehen, wenn deine Augen nicht leuchten beim Fragen, brauchst du gar nicht losgehen am Samstag. Weil dann merken auch die Leute zu Hause, dass dich eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, was du da fragst. Und das sind eigentlich so 2 Schlagwörter, die ich so mitnehme. Immer.
Und ja, das sind natürlich 2 Schlagwörter, die extrem wichtig sind am Ende des Tages. gerade in der jetzigen gesellschaftlichen Situation, die wir uns gefühlen, vor allem Respekt, ne? Also das ist schwierig, aber das Schöne ist ja auch, dass der Fußball, ich sag mal, nicht so unrecht die schönste Nebensache der Welt heißt, ne? Dass man da auch vielleicht auch mal gewisse Dinge im besten Falle mal auf die Seite schieben kann und vergessen kann für 90 plus Minuten.
Genau, und es ist aber auch nur Fußball.
Genau, genau.
Und das ist das Gute. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Ich liebe diesen Sport und ich stelle gerne Fragen und begleite die Spiele, kleinere Spiele, größere Spiele, was auch immer der Spieltag hergibt. Aber am Ende ist es nur Fußball. Und dieses nur erleichtert ja auch unsere Arbeit und das Spiel insgesamt. Man darf es, man muss es sehr wichtig nehmen, aber man darf es nicht ganz nehmen.
Ja, das ist ein schöner Satz. Das ist, finde ich gut. Habe ich so noch nie gehört, aber absolut, würde ich auch so unterschreiben. Ja, Sebastian, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du so spät abends noch Zeit genommen hast. Und danke, dass ihr bei Sportsbräune dabei warst. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Fragen und alles Gute.
Danke dir. Danke. Gleichfalls.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport by the way auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo, also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.